SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 8. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschjeter. 1993. Dinscher ist inzwischen 14 Jahre alt. In Solingen, keine 60 Kilometer Luftlinie von Nettetal entfernt, zünden Nazis einen Brandsatz im Hause der Familie Gentsch. 17 Menschen werden verletzt, 5 Menschen sterben. Alle sind türkischer Abstammung. Im zentralanatolischen Sivas brennt es 2 Monate später. Aus einer aufgebrachten Menge sunnitischer Türken, die sich religiös beleidigt fühlen, fliegen Brandsätze auf ein Hotel, in dem alevitische türkische Künstler übernachten. 37 Menschen sterben. Es lesen Sema Poyraz und Hasan Taşkın.
Das 20. Jahrhundert brennt. Fatma. Jetzt sind wir schon im Jahr 1993. Was für ein Jahr. Mustafa hat einen Herzinfarkt. Er bekommt eine Herzklappe von einem Schwein verpasst. Das Haus ist traurig, die Welt auch. Der Mai kommt, Solingen brennt, Menschen brennen. Die verdammten Nazis verbrennen Menschen bei lebendigem Leib. Wir alle müssen vorsichtiger sein, sagt Yılmaz im Beisein der Kinder. Die Kinder zittern. Nein, nein, alles wird gut, unterbreche ich, um die Kinder zu beruhigen. Ich kann in den folgenden Nächten nicht schlafen. Auf der Fensterbank findet sich ein gestorbener Spatz und alle im Haus werden unruhig. Nach einem Tag zeigt Yılmaz mir den toten Vogel. Es sind die Nazis, sage ich zu Yılmaz. Nein, antwortet er, es ist die Angst. Das ist also die Gegenleistung für die Arbeit, für all die Schichten, für all die Müdigkeit. Die Angst? 2 Monate später brennt Sivas in der Osttürkei. Ich, die kaum Zeit für mich hatte, habe niemanden ausgegrenzt. Huren, Zuhälter, Deutsche, Türken, Kurden. Für jeden gab es ein Gästebett in meinem Haus. Doch die Welt tickt anders. Ausgrenzen, abstempeln, verbrennen gehören wohl zu den Regeln dieser Ordnung. Dem Schöpfer zuliebe sollte man doch mehr lieben, oder? Mittlerweile gibt es Fernsehsatelliten in Deutschland. Yılmaz kauft davon einen und lässt ihn auf das Dach montieren. 2000 Mark! Wer soll das bezahlen? Frage ich. Keine Sorge, sagt Yılmaz. Die Raten sind günstig. Es ist eine wichtige Investition für die Kneipe. Wir investieren seit 30 Jahren. Keiner weiß wofür, aber wir investieren. Hosentasche leer, Arsch offen. Der Bildschirm brennt. Solingen, Sivas brennen. Die Welt schaut in einen Albtraum. Riesige Wälder verbrennen zu Asche. Kurz danach, im Winter 1994, finde ich deinen Papa auf dem Boden. Sein Gesicht ist rot angelaufen. Er kriegt kaum noch Luft. Ruf den Krankenwagen, schreie ich. Du tust, was ich sage. Der Krankenwagen kommt. Die Männer schleppen ihn auf eine Liege, nehmen ihn mit. Ich fahre hinterher und finde ihn bewusstlos auf der Intensivstation liegen. Angeschlossen an eine brummende Maschine. Beim Atmen wölbt sich sein Bauch bis zur Decke. Die Kneipe bleibt geschlossen. Die, die noch offene Rechnungen haben, lassen sich natürlich nicht blicken. Das Finanzamt schickt Mahnungen, der Getränkelieferant und der Eigentümer auch. Nehme dich an meine Seite, zusammen gehen wir die Liste der Männer durch, die uns noch was schulden. Klingeln bei ihnen. Viele lehnen es ab, sehen uns an wie arme Bettler. Einige vertrösten uns auf den kommenden Monat. Jeder hat einen Grund, das Geld nicht zu zahlen.
DJ Dinko legt in der Elif-Disco auf. Tannhäuser, Grace Bunbury, Sirenen. Naht euch dem Strande, naht euch dem Lande, wo in den Armen glühender Liebe selig erwarmen still eure Triebe. Hier wirst du vom Wind zerstreut, vom Sturm geerntet. Hier darfst du keine Fragen stellen. Hier wirst du vom Traum gepeitscht, von Märchen betäubt. Die Tiefe der Wunde siehst du nicht. Keiner will, dass du diese Tiefe siehst. Wie ein Sternenbruch bleibst du hängen in der Presse des Himmels. Du wartest. Ein Warten, das seine Frist unterschätzt. In deinem Schoß sammeln sich welke Stängel. Alle Blüten, an denen du riechst, besingen die entschwundene Haltestelle der Fremde.
Yo, Kids, yo, beim Brandanschlag in Mölln am 23. November 1992 sterben 3 Türkinnen. Am 29. Mai 1993 zünden Rechtsradikale in Solingen ein Haus an. 5 Menschen sterben. Das erste. Yo, fuck the world, fuck the lollipops.
Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst. Hier ist es so, auf einmal bist du das Holz des Feuers, der Gallensaft der Schrift, der Schlüssel des Käfigs, das Tor deines Traums. Hast nur diesen Willen, leben, weiterleben, atmen. Deshalb betrittst du wie ein Wild jede Falle, stellst dich vor jede Kugel, kniest vor jedem Messer und wirst doch wie der Wind, um das Leben nicht zu verpassen.
Yo, Brothers, yo, der Bundeskanzler weigerte sich, an der Trauerfeier teilzunehmen. Sein Regierungssprecher Dieter Vogel verwies auf die, weiß Gott, anderen wichtigen Termine des Kanzlers. Man wollte schließlich nicht in Beileidstourismus ausbrechen. Süddeutsche Zeitung, yo.
Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst. Du besingst die Stacheln des Kissens, baust Schaukeln auf deinem zungenlosen Willen. Mit deiner Haut, die dir verborgen blieb, gehst du auf Reisen. Das Unkraut an Wegrändern sammelst du in einem Mörser, trägst es auf deine wunden Brustwarzen auf, die Gesichter, die du nicht küssen durftest, sammelst du in Rissen des Spiegels.
Yo, Sister, yo, NSU-Morde, 10 Morde zumeist an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mehrere Bombenanschläge mit Dutzenden Verletzten und 15 Raubüberfälle, Tagesschau, fuck the mask, fuck the safety, yo, fuck the heartbreakers.
Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst. Hier ist es so. Hier glüht das jahrhundertealte Verdammtsein der Flucht. Hier wird es zu Asche, zum Staub. Es kommt der Tag, der Drache erwacht aus seinem Schlaf, breitet die Flügel aus, sucht nach einem unbewohnten Himmel. Er schöpft neue Geschichten aus seinen wunden Stellen. Geschichten wie du, wie ich. Geschichten, die diesen Eisberg zersprengen sollen.
Yo. Bis heute ist es kaum nachzuvollziehen, wie 3 untergetauchte Neonazis über ein Jahrzehnt lang unerkannt in Chemnitz leben, mit Nachbarn freundschaftliche Kontakte pflegen und gleichzeitig 10 Morde und mindestens 2 Bombenanschläge und zahlreiche Banküberfälle begehen konnten, ohne entdeckt zu werden.
Parallel dazu begingen die Ermittler bei der Aufklärung der Mordserie an 9 Migranten und einer Polizistin eklatante Fehler, genau wie bei den Ermittlungen zum Bombenanschlag in der vor allem von Türken und Kurden bewohnten Kölner Kolbstraße.
Obwohl Zeugen hier genauso wie bei einigen Morden 2 Radfahrer beobachtet hatten, wurde dieser Spur nur unzureichend nachgegangen. Als ein Profiler der bayerischen Polizei im Jahr 2006 die These eines rechtsextremistischen Hintergrunds entwickelte, landet diese These schnell in der Schublade und fand keine weitere Beachtung. Bayerischer Rundfunk. Und jetzt alle zusammen. Seit Jahren sind die Ermittlungsakten in Hessen unter Verschluss. Und wenn es nach dem hessischen Verfassungsschutz geht, sollen sie es auch noch jahrzehntelang bleiben, offiziell um Quellen zu schützen. KritikerInnen vermuten jedoch, dass die Behörde eigene Versäumnisse und Verstrickungen geheim halten will. Zeit online. Yo, fuck the homes, fuck the walls, fuck the fire, yo, fuck all the prayers.
Kneipenszene 2. Ein Traum von Dinscher, Männer mit schwarz verschleierten Köpfen wie die bösen Ninjas aus einem Bruce Lee-Film.
Bruder Ömer, du hast es bestimmt gehört, Yılmaz liegt auf der Intensivstation. Du schuldest uns noch 250 Mark, wenn du es hast.
Leider, ich hab nichts. Bitte sag meiner Frau nichts davon.
Ich sage es ihr nicht, aber hast du wirklich nichts? Es ist sehr eilig. Auch ein kleiner Betrag würde uns schon helfen.
Es tut mir leid. Du weißt, bin gerade arbeitslos, hab auch keinen, der mir jetzt Geld leihen könnte.
Und du, Bruder Süleyman? Der Gerichtsvollzieher hat sich schon angekündigt. 1500 Mark stehen hier in diesem Heft. In den letzten 3 Jahren hast du gegessen, getrunken, aber keinen Pfennig gezahlt.
Das stimmt nicht. Mehr als 50 Mark können es nicht sein. Da irrst du dich, Schwester Fatma.
Bitte lüg nicht. Erst vor 3 Monaten hast du um Mitternacht bei uns angeklopft. Die Stadtwerke hatten euch den Strom gesperrt. Kinder und Frau frieren, hast du mir erzählt. Du wolltest 300 Mark. Ich hab's dir doch gegeben.
Das Geld habe ich längst dem Yılmaz zurückgegeben.
Wann? Was habe ich dir damals gesagt? Das Geld solltest du mir geben. So war unsere Abmachung. In all den Jahren habe ich euch alle wie Brüder gesehen. Wo bleibt die Dankbarkeit? Wenn du es Yılmaz gegeben hättest, wäre dein Name nicht mehr auf dieser Liste. Ich kenne doch meinen Mann. Er ist faul und leichtsinnig, aber auch ehrlich. Ihr seid alle älter als ich. Ich will nicht unhöflich sein, doch ihr seht meine Situation. Yılmaz und Mustafa beide liegen schwer krank im Bett. Wen soll ich um Hilfe bitten, wenn nicht euch? Heute Morgen habe ich die Summen zusammengerechnet. 80.000 deutsche Mark stehen in diesem Heft noch offen. Und jetzt tut ihr so, als ob ich Geld von euch erbetteln würde.
Vergiss nicht, dass du eine Frau bist. Bei fremden Männern anzuklopfen könnte deine Ehre schaden. Nicht alle sind so vernünftig wie wir. Geh nach Hause, kümmere dich um deine Kinder, um deinen kranken Mann.
Bruder Ibrahim, verstehst du mich nicht? Ich bin eine Mutter, habe 2 kleine Kinder, eine alte Mutter, einen kranken Mann. Alle wollen versorgt werden. Verstehst du nicht? Ich will doch nur mein Geld zurück. Das Geld, das mir zusteht. Verstehst du mich? Ha? Verstehst du mich?
Die Kneipe bleibt geschlossen. 9 Münder wollen gefüttert werden. Die Schwägerin und ich arbeiten. Mutter kocht das Essen. Die Männer bleiben den ganzen Tag in ihren Pyjamas. Dieser Glaube, die Jugend vergehe nie. Die Bullen von gestern liegen nun mit Kathetern, mit Beatmungsgeräten flach.
Der Dorn im Auge. Fatma. Ich kann mich noch an das Gesicht meines Vaters erinnern. Auch wenn es für immer in einem Nebel steht, seine tiefen Züge, die spitze Nase. Ich mochte Fisch sehr, er auch. Einmal in der Woche, freitags, verkaufte er Mohn auf dem Getreidemarkt und kaufte dann auf dem Fischmarkt 2 Forellen. Nur für mich und für meine Tochter. Ich bin 10 Jahre alt. Vorne im Hof versammelt sich eine Menschenmenge. Die Stimmen, die Klagen werden immer lauter. Er liegt auf einem Pferdewagen. Sein Gesicht ist wie in Stein gemeißelt. Der Boden ist kalt. Der Boden ist kalt. Das Weinen meiner Mutter trennt den Himmel in der Mitte. Osmambi ist gestorben, höre ich aus der Menge, die immer größer wird. Dinscher, seit diesem Tag trage ich den Buckel auf dem Rücken, seit diesem Moment. Die Wahrheit hat mir keiner gesagt. Einmal heißt es, er starb an Herzversagen. Einmal, er wurde von der Getreidemafia erschossen. Deine Oma darf ihm nicht nahe kommen, den Körper ihres Mannes nicht mehr berühren. Ab dem Moment, wenn der Mann den letzten Atemzug aussaugt, ist die Frau nur noch eine Fremde, eine Witwe, die sich nach der Sitte zu verhalten hat. Der Boden unseres Hauses, ein Haus mit 40 Fenstern und Türen, brach an dem Tag für mich ein. Mutter weinte 3 Tage lang auf der Türschwelle. Und nach diesen 3 Tagen sprach sie wie ein Berg. »Räumt alles auf, räumt alles auf, wir fahren in die Stadt.« »Die Geschichte kennst du. Den wenigen Besitz luden wir auf einen Pferdewagen und zogen in die Stadt. Wir werden ab jetzt zusammenhalten, unser Brot selber verdienen, den Kopf nie beugen.« Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert, aber damals war es unangebracht, als Witwe unter die Menschen zu gehen. Ein lautes Wort, ein Lachen und schon warst du als Nutte abgestempelt. Auch als Waise hattest du dich zu benehmen, denn der Bastardfleck klebte dir immer im Nacken. Der Vater hatte der Beschützer zu sein, und ohne ihn warst du im Besitz von allen, du gehörtest nun der Willkür der Menschen. Seit dem Mittag, als mein Vater wie eine Skulptur im Hof lag, spürte ich einen Meißel in meinem Rücken, der den Buckel formen sollte. Unter der Aufsicht der Nachbarin flickte ich kaputte Kelims, besuchte später einen Schneiderkurs. Ich durfte keine Schande über Mutter bringen, das hätte uns allen das Genick gebrochen. Deshalb bewegte ich mich jede Sekunde wie auf Stacheln. Ich konnte nie vorsichtig genug sein. Eines Tages stand dein Papa vor mir. Meine Mutter wollte ihn nicht als Schwiegersohn. Doch der Onkel sagte trotzdem zu. Fatma soll den Weg für ihre Brüder pflastern. Junge Menschen sprechen oft über das Verliebtsein. Für mich war es ein fremdes Gefühl. Sowas habe ich viel später in Filmen mit Türkan Şoray gesehen. Dann kam ich hier an. Die Bahnhöfe, die Waggons, enge Räume, nasse Wohnungen, Möbel mit fehlenden Füßen. Kein Vater, kein Vaterland. Der zweite Schritt der Entwurzelung begann. Mit der Zeit, mit viel Stolpern und Hinken, habe ich meinen Platz gefunden. Auch mit dieser Kerbe, diesem Einschnitt zu leben, lernte ich mit der Zeit. Eine Frau, eine Waise, eine Arbeiterin, eine Migrantin. Ich war von so vielem gezeichnet. Nach 14 Jahren kamst du, nach 17 Jahren Özgür. Ich habe die Sprache zuerst gebrochen, dann gelernt. Dann die Tuberkulose, die Entzündungen, der Verschleiß im ganzen Skelett. Ich weiß, ich wiederhole mich oft, aber was ich dir sagen will, Dincer, keiner verlässt ohne Grund, ohne tiefe Zerrissenheit seinen Geburtsort. Keiner tut das, der von seiner Arbeit, seiner Ernte satt wird. Ich spreche natürlich nur für mein Milieu, von kleinen Menschen. Die Reaktionen der Menschen in Deutschland waren unterschiedlich. Manche haben uns freundlich empfangen. Manche haben uns als Bedrohung gesehen. Für manche waren wir Menschen zweiter Klasse. Einige dachten sogar, wir würden ihnen die Arbeit wegnehmen. Die Arbeit, Waschanlagen, Putzarbeiten, Gießereien, Bergwerke. Unsere einzige Opposition war, mehr zu arbeiten. Und jeder abwertende Blick hat größeren Ehrgeiz ausgelöst. Das fremde Kraut wuchs in Deutschland Tag für Tag weiter. Und in diesem Wirbel sind viele von uns auch verloren gegangen. Einige kamen mit den neuen Umständen nicht klar. Viele sind vor Heimweh zusammengebrochen. Viele haben den Verstand verloren. Solange du funktioniertest, war es in Ordnung. Aber sobald sich ein wenig Rost ansetzte, der Mahlstein sich nicht drehte, warst du nichts als eine Last für den Staat. Schmarotzer, der Sklave des sich selbst hochpreisenden sozialen Systems. Heute siehst du, dass sich einige in der Türkei ihre Häuser gebaut haben, hin und her pendeln. Aber viele haben ihre Rente höchstens 2 Jahre genossen und ein großer Teil hat es nicht mal bis zur Rente geschafft. Ihre gebauten Häuser stehen nun leer. Viele erlebten ihre Rückkehr nur noch im Sarg. Viele sind verweht, ohne Zweige, ohne Wurzeln. Sie tragen ihre verschwiegenen Geschichten mit sich. Ich sage es immer wieder, zwischen Himmel und Erde haben sich hier Millionen Geschichten aufgestapelt. Du versuchst jetzt, einen Bruchteil davon aufzuschreiben. Schön. Wir haben uns das nie getraut. Wir sahen Offenheit als Schwäche. Ihr, deine Generation, wird vielleicht all das Aufgestapelte hemmungslos lüften, in die Welt streuen. Glaub mir, auch wenn ich es spät begriffen habe, was dein Schreiben bedeutet, es füllt in mir eine Leere. Bitte, schreib weiter. Auch das hier. Das alles musst du aufschreiben. Du denkst, alles hat seinen Weg gefunden. Die Erde auf dem Boden hat sich festgetreten. Aber dann weht wieder ein neuer Wind, raubt dir die Stabilität, reißt Türen und Fenster aus deinem Haus. Du glaubst, weil deine Kinder hier geboren sind, werden sie hier bleiben. Denkst, die brauchen nicht mehr dieses gespaltene Gefühl. Die haben einen festen Ort. Und dann brennt es auf dem Bildschirm. Die Geborgenheit, die für uns alle einen hohen Preis hatte, kann wieder in Schutt und Asche zerfallen. Es fing mit dem Brand in Mölln an. Kurz danach sahen wir die gleichen Flammen in Solingen. Verkohlte Dächer fielen auf unsere Köpfe. Ein Frost wehte nun durch unsere Zimmer. Die nächsten Nächte habe ich schlaflos am Fenster verbracht. Jeder Schatten umzingelte meinen Körper mit einer neuen Angst. Ich musste tagelang an die Mutter denken, die mit ihrem Kind in ihren Armen aus dem Fenster gesprungen ist. Ich weiß, vor dem Springen hatte sie bestimmt schon ihr eigenes Leben aufgegeben. Sie wollte nur noch ihr Kind retten. Sollte es selbst nach 30 Jahren für uns keine neue Heimat geben? Diese Frage hat uns alle berührt. Eiserne Gitter streckten sich um uns in die Höhe. Jeder war nun ein Häftling. Die Täter hatten gewusst, dass viele wehrlose Menschen in diesem Haus lebten. Sie kannten unsere schwachen Stellen. Diese Bosheit verstand ich nicht. Es ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Haben ihre Hände dabei nicht gezittert? Mit welch armseligem Stoff waren ihre Augen verbunden? Das bedeutet, Dinja, der Mensch mit seinem rohen Fleisch ist verdammt. Die Wut, die Rachegelüste, das Töten, die Urinstinkte kann man nicht aus der Welt schaffen. Den Kindern soll es ein bisschen ruhiger ergehen. Die sollen in dieser Gesellschaft ihren Frieden haben, war der Gedanke meiner Generation. Aber in diesen Flammen verkohlten auch unsere Hoffnungen. Diese Flammen umzingelten nun auch euch. Wie schon gesagt, keiner verlässt aus purem Spaß sein Land, seine Erde. Auch wir strebten nach einem besseren Leben. Sollte der Preis wirklich so hoch sein? Wir brauchen euch, hatte man uns gesagt. Gut, wir waren da. Überstunden? Gerne. Wochenenden? Ja, wir arbeiteten durch. Deutschland zählt heute zu den mächtigsten Ländern der Welt. Und warum? Wie kam es dazu? Haben wir wirklich nichts beigetragen? Der Mensch weiß, was er nehmen kann. Das Geben ist die Würde einer geschliffenen Seele. Wo diese fehlt, wo der Mensch als Schuldner steht, kann er schamlos, ohne Gewissen Missgunst verbreiten.